Sind ja schon bewegte oder auch bewegende Zeiten, in denen wir so unterwegs sind. Ja, gestern der Staatsbesuch, Erdogan, die große Moschee in Köln, die eingeweiht wurde. Und in der Rheinzeitung habe ich dann noch gelesen, Multikulti ist jetzt auch im Westerwald angekommen. Ransbach-Baumbach hat jetzt auch eine große Moschee, die eingeweiht wurde. Und es sind irgendwie spannende Themen, wenn man sich dann mit Leuten unterhält, so hier und da auf der Straße und wo auch immer ich sonst so unterwegs bin, merke ich eine ganz große, Unruhe mit vielen Fragen, wo führt diese ganze Entwicklung überhaupt hin? Wenn man das Gefühl hat, eine Regierung, die da in Berlin sitzt, die im Moment irgendwie Mühe hat, eine sinnvolle Arbeit zu machen, die dauernd mit irgendwelchen Nebenschauplätzen beschäftigt ist und überhaupt die vielen Menschen, die das Gefühl gibt, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben, wo sie hinwollen, was sie gestalten wollen als Regierung, das verunsichert viele Menschen und ich spüre eine sehr tiefe, in vielen Begegnungen, die ich mit Menschen habe während der Woche, spüre ich immer wieder eine sehr tiefe Verunsicherung und viele Fragen und einige Bewegungen, ob wir jetzt hier die Sache mit dem Hambacher Forst, RWE oder dieser ganze Gedanke, wie kann das sein, dass fast überall in so vielen Ländern sowas wie so ein Rechtsruck zu beobachten ist. Was bringt das alles mit sich? Wo führt das hin? Wie wird unsere Zukunft aussehen? Das löst unwahrscheinlich viele Fragen aus. Und auf der anderen Seite immer wieder neue Entwicklungen, immer wieder neue technische Errungenschaften. Die Entwicklung geht immer weiter. Faszinierende Erkenntnisse, die geschaffen werden in der Medizin, in der Neurobiologie, Neurologie und überhaupt zu verstehen, wie der Mensch überhaupt funktioniert. So vieles, was da auf der einen Seite so faszinierend ist, diese ganze Entwicklung hin in der künstlichen Intelligenz, wo wir auch noch keine Ahnung hat, wie werden in 10, 15 Jahren unsere Arbeitsplätze aussehen. Wer wird überhaupt noch arbeiten? Wie viele Menschen werden nicht mehr arbeiten? Wenn ich mir dann überlege, wie wir überhaupt dieses ganze Thema Daten, Google allwissend, ist ja schon eigenartig, was da so alles unterwegs ist. Ja? Ich meine, mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, du bist unterwegs und ständig klebt dir einer an den Fersen. Wo du auch hingehst, ob du hier in die Kirche gehst, ständig ist er da, du gehst nach Hause, ständig verfolgt dich einer und überall, wo du hingehst, auf deine Arbeit, ob du gerade bei McDonald's bist oder irgendwo in einem Café bist, oder ständig läuft dir einer hinterher. Würdest du das gut finden? Hallo? Nee, ne? Aber im Internet lassen wir uns das gefallen. Da werden wir nämlich ständig verfolgt. Da setzen die Leute einfach ihre Cookies und wissen ganz genau, was und wo du überall rumsurfst im Internet, was du dir alles anguckst, wie lange du dir das alles anguckst. Und alles natürlich im Dienste des Kunden, ne, damit man kundengerecht dir Angebote machen kann. Aber im Grunde genommen wirst du völlig durchleuchtet. Und wahrscheinlich weiß Google mehr über dich, als dein Freund über dich weiß. Und vielleicht sogar du selber über dich weißt. Wenn du durch größere Städte fährst, London, Sydney, ja, die Möglichkeiten der Kontrolle, alles zu beobachten und alles zu finden, was man finden will, die sind gigantisch. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der vom Scotland Yard ist, und als ich in London war, und der das mal ein bisschen erklärt hat, der nämlich genau in so einer Einheit arbeitet, die Dinge beobachten und kontrollieren. Und versuchen natürlich, bestimmte Gesellschaftsschichten, er war zuständig für Kirchen in London, die vorzubereiten auf Gefahrenzonen. London hat immer noch die zweithöchste Terrorwarnstufe und da sind ganz reale Gefahren. Du kannst nicht durch London gehen, ohne dass du dass du beobachtet wirst. Du wirst von irgendeiner Kamera immer erfasst. Sydney habe ich jetzt einen Bericht gesehen. Jedes Auto, was da durchfährt, wird registriert. Jedes Nummernschild wird registriert. Und die Beamten können sofort feststellen, ist das ein geklautes Fahrzeug? Stimmt da sonst irgendwas nicht? Und wenn nötig, können sie auch auf dein Handy zugreifen über Bluetooth und auf deine Daten zugreifen. Man fragt sich, was für ein riesiges Spannungsfeld, in dem wir leben. Eine Zeit von Extremen. Viele Menschen, die in einem extremen Wohlstand leben. Viel mehr Menschen, die in extremer Armut leben. Ein Wirtschaftssystem, was ganz stark auf den Gedanken der Knappheit und Konkurrenz basiert und verdrängt. Verdrängungswettbewerb. Verdrängung ist eine ganz wichtige Fähigkeit, um sich am Markt zu behaupten. Und auf der anderen Seite haben wir alle Ressourcen, die wir bräuchten, um alle Menschen auf dieser Welt zu versorgen. Es müsste niemand hungern. Sind alle Ressourcen da. Wir haben auch ungeheuer viel Wissen. Die Menschheit hat noch nie in ihrer ganzen Geschichte so viel Wissen und Know-how angesammelt wie zurzeit. Und eigentlich gibt es für alle Probleme, die wir gerade so haben, Lösungen. Aber irgendwie, was ist das für ein Zustand, dass wir Dinge oft gar nicht anschauen? Viele wissen das vielleicht, dass in der Antarktis eine Insel schwimmt, die so groß ist wie war das nochmal? Deutschland, England und Frankreich zusammen. Oder war es? Nee, Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen. Eine Insel von ein paar Meter Tiefe, von dieser Fläche, von diesen drei Ländern zusammen, eine Insel aus Plastik. Plastikmüll. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich schockiert. Aber was mich viel mehr beschäftigt, die ist ja nicht plötzlich über Nacht entstanden. Die war ja nicht plötzlich über Nacht da. Sondern eigentlich ist diese Insel ein Ausdruck davon, dass wir ständig wegschauen. Und nicht wirklich hinschauen auf das, was da so alles los ist. Und ich glaube gerade auch wir als Christen, manchmal habe ich den Eindruck, manche Christen gibt es, die denken, naja, die Welt geht ja eh den Bach runter und irgendwann kommt ja der Herr wieder und möglichst bald, also interessiert mich das nicht weiter. Und ich, ehrlich gesagt, kann diese Meinung nicht teilen. Ich verstehe immer noch, wenn Jesus Christus seine Jünger lehrt, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dass Gott einen Plan hat mit der Erde. Und dieser Plan nicht einfach nur das beinhaltet, ja, ist eh reif für einen Schrott, kümmern wir uns nicht weiter drum. Es gibt in der Bibel einige interessante, manche finden das sehr herausfordernd, Aussagen dazu. Ich habe meine Predigt genannt, erschüttert und verwandelt. Und in der Tat ist das, was wir so erleben, auch diese Verunsicherung, wenn man sie wirklich mal an sich ranlässt und ehrlich spürt, vielleicht denkt immer noch der eine oder andere, ja, uns geht's ja gut hier. Aber keiner weiß, wie lange das noch so geht. Und wenn ich mich mit Menschen aus der Wirtschaft unterhalte, da gibt es viele Stimmen, die sagen, das kann nicht mehr lange so gut gehen. Es gibt einen interessanten Text im Hebräerbrief. Hebräer 12, da ist es verrutscht unten. Und ich lese einfach mal so ein paar Sätze daraus vor. Damals hat seine Stimme nur die Erde erbeben lassen. Doch jetzt kündigt er an, noch einmal werde ich die Erde erschüttern und den Himmel. Dieses noch einmal bedeutet, alles, was Gott geschaffen hat, wird er von Grund auf verändern. Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also eine neue Welt, die niemals erschüttert werden wird. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Denn Gott ist wie ein Feuer, dem nichts standhalten kann. Hebräerbrief, Kapitel 12, Abvers 26. Damals hat seine Stimme die Erde erbeben lassen. Das bezieht sich auf ein Ereignis, wo das Volk Israel in der Wüste war. Sie kamen aus Ägypten und waren unterwegs in das verheißene Land. Und da gab es ja diese Situation, wo Mose auf den Berg gerufen wurde. Und Gott hatte in erster Linie mit dem Mose zu tun und wollte dann auch das Volk zu diesem Berg rufen. Und die waren dann vor diesem Berg und da kam diese Stimme Gottes. Und das muss wohl ein gewaltiges Erlebnis gewesen sein. Ich meine, wir hier Koblenzer, wir haben ja der ein oder andere, je nachdem, wie lange du schon in Koblenz wohnst, hast du ja schon mal vielleicht ein Erdbeben mitgekriegt. Jetzt hatten wir eigentlich schon längere Zeit keins mehr, aber ich kann mich noch an einzelne Situationen erinnern. Also dieses Gefühl, wenn so die Erde unter dir wackelt, das ist schon ein merkwürdiges Gefühl, ganz eigenartig. Ich weiß noch, als Ramona mit ihrer Familie aus Berlin hier nach Koblenz kam und ziemlich in der Anfangszeit hatten wir das nämlich mal erlebt. Und das war für sie völlig fremd und das war, das ist gruselig, einfach gruselig. Und das waren kleine Erschütterungen. So ungefähr müssen wir das vorstellen. So war das für das Volk Israel in der Wüste. Die haben da ein Erlebnis gehabt, wie genau das jetzt war. Ist jetzt schwer vorstellbar, aber Gott hat gesprochen und seine Stimme hat diesen Berg erbeben lassen. Da hat der Boden unter den Füßen gewackelt. Das war ein total beeindruckendes, imposantes und für den einen oder anderen vielleicht sogar auch beängstigendes Erlebnis. Was passiert da? Einfach, wo Gott einfach nicht nur gesprochen hat mit jemand, sondern so ein Stück weit diese Kraft, diese Gewalt hat spüren lassen. Und an dieses Erlebnis von dieser Erschütterung knüpft der Hebräerbriefschreiber an und sagt, Gott sagt, ich werde noch einmal die Erde erschüttern. Und nicht nur die Erde, sondern Himmel und Erde. Und dieses noch einmal bedeutet, dass alles, was Gott geschaffen hat, und jetzt kommt ein Punkt, und zwar, hier gibt es verschiedene Übersetzungen. Die einen sagen, alles, was Gott erschaffen hat, wird so erschüttert, dass es vergehen wird, quasi zerstört wird und vergehen wird. Aber eine andere Übersetzungsmöglichkeit sagt, nicht unbedingt, es wird vergehen, sondern, so wie es hier eben auch ausgedrückt wird in der Hoffnung für alle, das ist eine moderne Bibelübersetzung, alles wird von Grund auf verändert, erneuert. Und in der Tat, ich glaube da an diese Absicht Gottes, Dinge von Grund auf zu erneuern. Und hier wird etwas beschrieben noch von dem Wesen Gottes. Bleiben wird allein das Ewige, und wir werden gleich nochmal drauf kommen, was steckt dahinter? Was ist denn ewig? Was hat denn dann wirklich Bestand? Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen. Ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Denn unser Gott ist wie ein Feuer, vor dem nichts standhalten kann. Unser Gott ist wie dieses Feuer ist eigentlich ein Bild für eine tiefe Leidenschaft. Dieses Feuer meint nicht ein Feuer von Zorn, so aller alttestamentliche Gottesvorstellung, dieser zornige Gott, der nur darauf wartet, dass Menschen einen Fehler machen kann, damit er sie bestrafen kann. Nein, das Neue Testament zeichnet uns ein komplett anderes Bild, eine komplett andere Seite von Gott. Man möchte fast sagen, so eine weiche Seite, so eine Seite, die dem Menschen total zugewandt ist und so dieses ganze riesengroße Herz der Liebe dem Menschen anbietet und sagt, komm, mein Kind, komm, ich möchte dich einladen, in eine Beziehung mit mir hineinzukommen. So, ich möchte einen Sprung machen und zwar eine weitere Bibelstelle lesen. Halten wir einfach mal diesen Gedanken fest. Also Gott wird alles erschüttern, also richtig wackeln, schütteln, halten wir das mal so als Bild fest. Und mit dem Ziel, dass eigentlich das, was nichts taugt, sage ich mal so, bisschen salopp, okay? Das, was in sich keine gesunde Substanz hat, vielleicht können wir es so rum ausdrücken, dass das erschüttert wird und wegbricht. Und dass etwas übrig bleibt, was gesund ist. Leben, Leben pur. Jesus Christus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt. Und dieses Leben will sich entfalten in seiner Fülle, in seiner Vielfalt, in seiner Besonderheit. Und eigentlich steckt genau dieser Gedanke dahinter, dieser Plan Gottes, dass dieses Leben Gottes auf diesem Planeten sich entfalten will, sich ausbreiten will, sich entwickeln will. Halten wir diesen Gedanken fest. Es geht um Veränderung. Und es gibt diese Vorstellung, ich überzeichne das jetzt einfach nochmal. Es gibt diese Vorstellung, dass damit gemeint sein könnte, dass Gott alles kurz und klein haut. Wie gesagt, das ist ein bisschen überzogen jetzt. Ne? Und dann entsorgt und was Neues an dessen Stelle setzt. Es gibt aber eine andere Vorstellung und der folge ich. Und das ist, dass Gott von innen heraus Dinge verändert. Und weißt du, wo er beginnt? Bei dir und mir. Bei Menschen wie du und ich. Und wenn du das einmal wirklich von Herzen verstehst, dann hast du eine andere Position, wenn du diese Dinge anschaust, die ich eben so aufgezählt habe, die einem durchaus auch Angst machen können. Wo man denkt, wo führt das denn alles hin? Wie wird die Entwicklung sein in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Da kann man durchaus es mit der Angst zu tun bekommen. Aber ich glaube, wenn wir eine gute Sicht dafür haben, dass wir vorbereitet sein können und dass, wenn wir anfangen zu verstehen, dass vielleicht tatsächlich ein Plan dahinter steckt und das Ziel von diesem Plan ist, die Welt zu erneuern, die Welt zu verändern, zum Positiven. Okay, halten wir das einfach mal so fest. Jetzt haben wir diese Person Jesus Christus. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen. Und ich glaube, mit ihm fing das jetzt so richtig an. Mit ihm fing dieser Plan Gottes an, in diese Welt hineinzukommen, Teil von seiner Schöpfung zu werden und um sie dann von innen heraus zu verändern. Sieh, Gott hätte ja einfach draußen bleiben können. Wenn Gott einfach nur da gestanden hätte und gesagt, also diese Erde, die taugt nichts mehr, die hauen wir jetzt kaputt und machen dann was Neues. Ne? Da hätte er nicht Teil dieser Welt werden müssen. Er hat sich aber entschieden, in unsere Welt hineinzukommen, Teil unserer Welt zu werden, sich total damit zu identifizieren und damit einen Weg zu bahnen, die Welt von innen her zu verändern. Wie? Indem er Menschen um die Herzen von Menschen wirbt, indem er einen Weg sucht, mit Herzen von Menschen in Kontakt zu kommen, in eine persönliche Beziehung zu kommen, indem, und das ist eigentlich unser Verständnis von Christsein, Menschen lernen in dieser persönlichen Beziehung von Gott, was Gott sich eigentlich so gedacht hat. Was ist denn eigentlich diese Kraft der Liebe? Wo kommt sie her und was kann ich damit alles tun? Wie kann ich damit die Welt verändern? Und es gibt so einen Begriff im Neuen Testament, die Jünger Jesu. Jünger sind Schüler. Und das ist genau dieser Gedanke. Wir kommen in eine Beziehung, in der wir etwas lernen, wie wir verändert leben können. Verändert, indem wir nicht mehr ausgeliefert sind unseren Bedürfnissen, unseren Süchten, unseren Ego-Strategien und in eine andere Dimension von Leben hineinkommen. Nämlich das verwurzelt ist in dieser Liebesbeziehung und aus dieser Liebesbeziehung Dinge verändert. Und zu diesem Anfang, den Jesus Christus gesetzt hat, gehört folgender Gedanke. Ich lese den jetzt aus Hebräerbrief, Kapitel 5. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet. Und zu dem einen gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken wir unser ewiges Heil. Ich verstehe mich übrigens in meinem Job als, wenn ich das mal so sagen darf, als Pastor, so ein Stück weit als Dolmetscher, okay? Ich verstehe mich so als ein Dolmetscher Gottes. Ich glaube, dass Gott absolut geniale Ideen hat über unser Leben. Und es ist meine Leidenschaft, zu versuchen, diese Ideen Gottes uns zu verdolmetschen, zu übertragen, dass wir merken, boah, das ist nicht irgend so ein altes Buch, was heute keine Relevanz mehr hat, sondern da steckt ganz viel Kraftvolles drin, was unser Leben verändern kann. Und vielleicht merkt der ein oder andere hier, das ist eine komische Sprache, irgendwie was von Gehorsam. Wer redet denn heute noch von Gehorsam? Also bitteschön, das ist irgendwie so ganz von gestern. Aber lass dich mal bitte drauf ein. Du kannst was mitnehmen von dich. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut. Also damit will der Hebräerbriefschreiber betonen, dass Jesus ganz genau mit genau denselben Themen des Menschseins konfrontiert war wie du und ich. Mit Ängsten, Sorgen, Bedürfnissen, die Frage, wie treffe ich Entscheidungen, was für Entscheidungen treffe ich, wie gehe ich mit Dingen meines Lebens um und so weiter. Auch Schwächen, mit Schwächen umzugehen. Und jetzt ist hier so eine dramatische Situation beschrieben. Ja, er hat unter lautem Schreien und Tränen gebetet. Bezieht sich auf diese Situation insbesondere, wo er im Garten Gethsemane war, dieser Abend vor der Kreuzigung. Ja, und das muss wohl eine sehr, sehr intensive Erfahrung gewesen sein. Möglicherweise bezieht sich es auch auf Momente zwischendurch. Es wird auch in den Evangelien beschrieben, dass Jesus sich immer wieder mal zurückgezogen hat in die Berge und dort Gott gesucht hat, alle Nächte mit Gott verbracht hat und so weiter. Also wir sehen hier einen Jesus, der zu kämpfen hatte. Und jetzt ist hier nochmal so ein wichtiger Gedanke. Ich glaube tatsächlich, dass Jesus der Prototyp einer neuen Menschheit ist. Wenn die Bibel sagt, dass hier, was ich zitiert habe, dass Gott von innen her die Welt verändern will, dann glaube ich tatsächlich auch, dass Jesus der Prototyp einer neuen, veränderten Menschheit ist. Und wenn wir lernen wollen, wie diese Menschheit unterwegs sein kann, dann schau dir die Evangelien an. Jesus hat nämlich gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wird die Werke tun, die ich auch tue. Und das meint nicht nur ein paar Zeichen und Wunder, sondern das meint ein Lebensstil, der komplett anders war, der sich komplett abgehoben hat von dem Lebensstil der übrigen frommen Gesellschaft zu seiner Zeit. Ganz anders. Und trotzdem war dieser Punkt da, dass er auch diese göttliche Natur, also der Prototyp besteht darin, dass er eine total menschliche Natur hatte und eine total göttliche Natur. Und das beides in einem. Und es geht mir jetzt hier um diesen Aspekt, dass er, hier sind ja verschiedene Aspekte drin und ich möchte nur diesen einen herausgreifen. Er hat zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte, weil er sich aber dem Willen Gottes in Ehrfurcht unterstellte. In Ehrfurcht unterstellte. Es blieb ihm nicht erspart, durch Leiden gehorsam zu lernen. Das ist krass. Ich meine, hier ist Jesus, der Sohn Gottes. Aber ich glaube, hier merkst du etwas von diesen zwei Naturen von Jesus. Die menschliche Natur und die göttliche Natur. So, was bedeutet aber jetzt hier dieses Ding mit dem Gehorsam? Sich dem Willen Gottes zu unterstellen. Will Gott gehorsame Menschen haben? Ich weiß es nicht. Jetzt wird der ein oder andere Christ sagen, natürlich will Gott gehorsame Menschen haben. Aber ich stelle es jetzt gerade mal für einen Moment in Frage und frage, ist das wirklich so? Will Gott gehorsame Menschen haben? Ich sage jetzt einfach mal, ich glaube es nicht. Oh, der Pastor. Hallo. Oh, wir sollen jetzt Gott nicht mehr gehorsam sein. Das ist ja ein Klopfer. Ich will erklären, warum ich das sage und was ich damit meine. Was ich glaube ist, ich glaube, dass Gott Herzen sucht, die verstehen, um was es geht, von der Liebe berührt sind und weil sie von der Liebe berührt sind, bewegt werden, sich auf den Willen Gottes einzulassen. Und das ist was anderes als Gehorsam. Sieht fast genauso aus, ist aber ein himmelweiter Unterschied. Ich kann gehorsam sein aus einem Pflichtgefühl. Ich kann sogar ein religiöses Pflichtgefühl haben. Sehr fromm sein. Aber das hat nichts damit zu tun, dass mein Herz versteht, um was es geht. Deshalb wirbt die Bibel immer wieder darum. Zum Beispiel im Neuen Testament schreibt der Apostel Paulus an die Epheser: Ich wünsche euch, dass ihr in der Liebe tief und fest verwurzelt seid. Was für ein kraftvolles Bild. Verwurzelt zu sein in der Liebe. Ja, Wurzeln sind etwas, was mir Halt gibt, aber es ist auch etwas, die Wurzel ist das, wodurch die Pflanze ihr Wasser und ihre Nahrung aus dem Erdreich zieht. Und dieses Bild gebraucht die Bibel. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen es, so verwurzelt zu sein in der Liebe Gottes, dass wir hier unsere Nahrung, unsere Kraft saugen, das, was uns nährt aus dieser Liebesbeziehung und dass wir fest verwurzelt sind, damit das, was erschüttert wird, wenn etwas erschüttert wird, wenn wir erschüttert werden, wir sind so fest verwurzelt in der Liebe Gottes, dass uns die Erschütterungen nichts anhaben können. Und das, glaube ich, macht den Unterschied. Ich kenne mich aus mit Erschütterungen in meinem Leben. Und ich habe das gemerkt, ich habe das verstanden. Ja, das funktioniert. Wenn ich mich wirklich tief und fest verwurzle in dieser Liebesbeziehung mit Gott, unabhängig davon, ob ich Dinge verstehe oder nicht verstehe, dann merke ich, ich kriege Substanz, ich kriege Kraft, ich kriege Halt und vor allen Dingen, ich kriege eine andere Perspektive auf Dinge, die mich befähigt, auch anders mit den Dingen umzugehen, mit den Herausforderungen. Und wenn wir dem Satz hier noch weiter folgen aus dem Hebräerbrief, da heißt es dann, es blieb ihm nicht erspart, durch Leiden gehorsam zu lernen. Was es bedeutet, gehorsam zu sein? Also sprich, auch Jesus hatte wirklich einen Kampf, ein inneres Ringen, sich ganz auf diese Absicht Gottes einzulassen. Aber er tat es aus Liebe. Er tat es, weil er wusste, wenn ich mich darauf einlasse, auf diesen Weg einlasse, kann ich etwas, eine Kraft freisetzen, die vielen Menschen ermöglicht, in diese Liebesbeziehung mit Gott hineinzukommen. Und das hat ihn so gefreut und so begeistert, dass es ihm Kraft gegeben hat. Deshalb heißt es weiter im Hebräerbrief, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen in der Lage war, diesen Schritt zu gehen, sich auf das einzulassen. Weil er sah schon, er hat gerungen, klar, er sah auch den Schmerz, aber er sah auch die Freude. Er wusste, boah, Mein Werk wird Menschen freisetzen. Es wird eine Kraft geben, die Menschenherzen versöhnen kann mit dem Herzen Gottes. Und dann werden viele, viele Menschen diese Liebe, diese gigantische, gewaltige, leidenschaftliche Liebe erfahren können. Und das wird ihr Leben verändern. Und das hat Jesus bereits gesehen. Und das hat ihm Freude bereitet. So viel Freude und Begeisterung, dass er die Kraft hatte, diesen Weg zu Ende zu gehen. Und das ist damit gemeint. Was wir brauchen, ist diese Entschiedenheit. Wenn wir mit diesen Themen, mit dieser Not herausgefordert werden und jeder hat noch seine eigenen Themen vielleicht dabei, dann kann man wirklich manchmal ins Fragen kommen, ins Grübeln kommen und denken, boah. Und dann sucht man vielleicht doch wieder so die Medizin. Wir sind ja ganz gut dabei, uns medizinisch selbst zu versorgen mit Schmerzmitteln, Trostmitteln, ja, Ablenkungen, nur nicht hinschauen, nur nicht zu tief drüber nachdenken. Jesus hat gesagt, wir brauchen eins. Wir müssen lernen, fest zu stehen, fest verwurzelt. Und Jesus hat diese Verwurzelung beschrieben mit einem Beispiel. Er erzählt die Geschichte von einer Frau, eine Witwe, die für ihr Recht einsorgen will. Aber da ist ein Richter in der Stadt, der denkt, ach, diese Alte, die kann mir mal gestohlen bleiben, die soll mich in Ruhe lassen. Aber die lässt nicht locker. Und in dieser Geschichte heißt es dann, dass weil sie so penetrant war und nicht aufgegeben hatte, hatte der Richter irgendwann nachgegeben und gesagt, okay, ich helfe dir, ich verschaffe dir dein Recht. Und dann sagt die Bibel, sagt Jesus, das erzählte er den Leuten, damit sie verstehen, wie wichtig es ist, beständig dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Fest stehen zu bleiben, eine Position einzunehmen. Fest stehen, jeder, der irgendwie mal ein bisschen mit Kampfsport zu tun gehabt hat, der weiß, das Erste, was du lernst, oder eines der wichtigen Sachen, die du lernst, ist, dass du richtig stehst, dass du fest stehst, dass du stabil stehst. Was nützt dir die tollste Technik, wenn du nicht lernst, fest zu stehen? Und wenn wir mit diesen Herausforderungen umgehen wollen, lernen wollen, damit umzugehen, brauchen wir ein Verständnis, was gibt mir einen sicheren Stand? Wo kann ich wirklich sicher und fest stehen? Was hilft mir, eine klare Haltung zu haben und dafür einzutreten, zu sagen, ja Gott, wir brauchen dein Eingreifen, wir brauchen Veränderung und ich bin da, fang mit mir an, ich bin bereit. Ein Gedanke, der uns, glaube ich, manchmal so ein bisschen hindert, ist, dass wir denken, wir sind getrennt voneinander. Sind wir aber nicht. Wir sind nicht getrennt voneinander. Es gibt ein Institut in Amerika, das nennt sich Hard Math Institute. Ich habe hier und da schon mal davon erzählt. Die haben festgestellt, dass wir als Menschen von unserem Herzen aus ein elektromagnetisches Feld aufbauen. Und dieses elektromagnetische Feld ist messbar. Es ist messbar bis zu 3 Meter. Nicht, dass es dann aufhört, aber die Instrumente, die man zurzeit zur Verfügung hat, lassen nicht mehr zu. Und jetzt gibt es Folgendes. Es gibt weiter noch andere Messmethoden. Und zwar gibt es Satelliten, die rund um die Uhr das Magnetfeld der Erde kontrollieren. Okay? Und da sind im Laufe der Jahre einige Besonderheiten aufgetaucht. Und zwar gibt es einen ganz normalen Wechsel in diesem Ausschlag, in diesen Veränderungen. Und dann gab es an einem Tag einen ganz besonders hohen Ausschlag, einen ganz ungewöhnlich hohen Ausschlag, sprich, wo außergewöhnlich hohe elektromagnetische Aktivitäten verzeichnet wurden. Und wisst ihr, wann das war? Das war im September, am 11. September 2001, als die Türme eingestürzt sind. Und man gemerkt hat, durch diese Nachricht, die innerhalb von kürzester Zeit um den ganzen Erdball ging, ist das elektromagnetische Feld so hoch angestiegen, weit über alles, was vorher zu beobachten war. Wenn du jetzt das verbindest, das elektromagnetische Feld, was wir aussenden, ja, und jetzt das verknüpfst damit, dann merkst du, boah, alle Menschen auf dem Erdball haben reagiert und es war messbar. Irgendwie, ich möchte jetzt nicht allzu tief in diese Thematik einsteigen, aber das zeigt uns, wir sind alle miteinander verbunden. alle miteinander verbunden. Da gibt es noch viel mehr total interessante Experimente. Zum Beispiel hat man eine Gruppe von, ich glaube, mehreren hundert, fast sogar 1.000, 2.000 Leute zusammengebracht. Die hat man gemeinsam meditieren lassen und hat dann im Umfeld gemessen und hat wieder festgestellt, dass das elektromagnetische Feld sich enorm verdichtet hat, enorm angestiegen ist, enorm intensiv geworden ist. Faszinierend. Das sind jetzt vielleicht mal so ein paar einfache, praktische Sachen. Aber doch glaube ich, dass dahinter etwas steckt. Wenn wir verstehen, dass wir eine Kraft in uns tragen, in unserem Herzen, die wir noch gar nicht richtig kennengelernt haben. Die Bibel sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Achte auf dein Herz, denn hier entsteht, ist hier eine Quelle. Hier ist eine Quelle, die Leben verändert, Leben beeinflusst. Und ich möchte auf die Zielgerade kommen und uns einladen. Wie gesagt, es gibt viele Gedanken, die man jetzt noch anfügen könnte, aber ganz praktisch heißt das, still zu werden. Im Psalm 46, Vers 11 heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern und ich werde erhaben sein auf der Erde. Gott will etwas tun. Aber er braucht Herzen. Er braucht Herzen, die still werden vor ihm. Und das hebräische Wort hier, wenn du diesen Text nachliest, in verschiedenen Übersetzungen wirst du merken, da stehen unterschiedliche Übersetzungen. Einmal heißt es, lass ab und erkennt, dass ich Gott bin. Hier heißt es, sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Und dieses hebräische Wort bedeutet tatsächlich das Ganze, dieses ganze Spektrum. Lass ab, lass los, lass dich drauf ein, sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Und das wirft uns wieder zurück auf uns, dass wir sagen, okay Gott. Und ich möchte dich einladen, wirklich mal ganz, das ganz praktisch zu machen, dir Zeiten zu nehmen am Tag, am besten schon früh morgens, 3, 4, 5 Minuten, wenn du mehr kannst, 7 Minuten. Dich wirklich hinzusetzen, dir das zu sagen, dir selber zu sagen, sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Warum? Was wird etwas tun? Es wird etwas tun in deinem Herzen. Dieses HeartMath-Institut hat das so folgendermaßen beschrieben. Er sagt, wir denken, das Gehirn gibt Befehle an den Körper. Aber es ist viel häufiger, dass das Herz Befehle an das Gehirn gibt. Und es geht darum, dass Herz und Gehirn in Einklang kommen. So, es gibt eine praktische Bedeutung, warum Stillsein effektiv ist für dich, weil nämlich, wenn du in diese Stille gehst, dein Herz und dein Kopf miteinander die Chance haben, sich zu verknüpfen. Kohärenz nennen die Wissenschaftler das. Wenn du aber in der Angst, von Angst dominiert wirst, dann sind Kopf und Herz auseinander. Und du wirst auch keine guten Entscheidungen treffen können. Du wirst keine klare Perspektive. Deine Gedanken werden dominiert von Ängsten. Deine Ängste, deine Gedanken und deine Emotionen vielmehr werden dominiert von Sorgen. Wenn du aber in diese Begegnung mit Gott gehst, in diese stille Begegnung, und du merkst, wie dein Herz wird genährt mit dieser Liebe Gottes, dein Herz sendet Signale an deinen Kopf und sagt, hallo Kopf, beruhig dich mal, entspann dich, Gott ist in Kontrolle. Und du in diese Ruhe hineinkommst und dann plötzlich fängst du an, anders zu denken. Dann kommt was in Gang in dir und du hast eine Begegnung mit Gott, aber du fängst auch an, gute Ideen zu entwickeln. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und diese Ideen werden Gedanken der Liebe sein. Ich glaube, dass alles, was erschütterbar ist und zusammenbricht, ist nicht geboren aus der Liebe. Aber ich glaube, alles, was unerschütterbar ist und Bestand hat, auch wenn es stark erschüttert wird, ist erwachsen und geboren aus der Liebe. Und darum geht es. immer wieder diese Liebe zu suchen. Und in der Liebe, wenn die Liebe Gottes sich ausbreitet in deinem Herzen und du merkst, ja, und dann heißt es, die Liebe treibt sogar die Angst aus. Sie vertreibt die Angst, sie schiebt sie raus und im Herzen entsteht Hoffnung, im Herzen entsteht Zuversicht. Und du guckst die Bedrohung an und die, schon wieder eine Moschee und schon wieder, Google hat noch mehr und da ist eine Wirtschaftskrise und wir wissen nicht, was da passiert und welcher Diktator als nächstes vielleicht doch irgendeine Bombe zündet und die Welt erschüttert. Und du kannst diese Dinge anschauen, aber weil du verwurzelt bist in der Liebe, siehst du es, du spürst vielleicht auch die Angst, aber du wirst dich nicht davon beherrschen lassen, weil du anders verwurzelt bist. Und wenn du in dieser, wenn die Liebe Gottes sich ausbreitet in deinem Herzen, dann spürst du etwas anders. Du spürst diese Verbundenheit mit allen Menschen. Du spürst, es geht nicht nur um dich, um deine Leute, um deine Bedürfnisse. Du merkst, hey, wir sind alle auf diesem Planeten. Wir gehören alle irgendwie zusammen. Und die meisten Leute, die sich Gedanken machen über diese ganzen Situationen, sind sich einig an diesem einen Gedanken. Wir können keine individuellen Einzellösungen mehr brauchen. Wir brauchen globale Lösungen. Aber das entsteht durch Verbundenheit, wenn ich verstehe, ja, auch wenn da jemand ist, der ist Moslem, wenn da jemand ist, der ist Hindu oder sonst wie, wir sind ja trotzdem miteinander verbunden. Ob wir das wollen oder nicht, wir sind miteinander verbunden. Es geht nicht um gut und schlecht und gut, richtig und falsch, gut und böse, sondern es geht darum, dass wir aus dieser persönlichen Beziehung heraus leben. Ich muss nicht recht haben, aber ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, dass ich dem glaube, der in meine Welt hineingekommen ist, um meine Welt zu verändern. Und deshalb vertraue ich ihm mein Leben an und deshalb vertraue ich ihm mehr als anderen. Und wenn ich in dieser Liebe bin und diese Verbundenheit spüre, dann spüre ich auch die Würde von Menschen. Und mir fängt es an, weh zu tun, wenn in meinem Umfeld Menschen in ihrer Würde gekränkt und herabgesetzt werden. Und ich fange an, Zeichen zu setzen, dagegen aufzustehen oder etwas anderes auszudrücken. Mitgefühl macht sich breit. Mitgefühl. Wir haben hier Kinder gesegnet und Kinder haben manchmal diese selige Naivität, dass sie nur sich und ihre Bedürfnisse sehen und die dürfen das. Aber wenn ich das als Erwachsener beibehalte, dann ist es nicht mehr gesund. Mitgefühl, sich hineinfühlen, wie geht es denn den anderen? Nicht, was habe ich für eine Meinung über ihn? Das ist nicht gefragt, sondern wie geht es ihm denn? Wer bist du, wie bist du? Menschen echt begegnen von Herz zu Herz. Ich glaube, das verändert etwas. Und damit fängt es an in unserem Alltag. Gott ist gut. Gott ist gut. Und Gott möchte diese Welt verändern. Und er will mit dir und mir beginnen. Jetzt schau mal auf deinen Tag heute, wem du heute noch so begegnest. Jetzt schau mal auf deine Woche, was dir in dieser Woche noch so alles begegnen wird. Entwickle eine Perspektive, entwickle eine Vision für deine Woche. Wann nimmst du dir Zeit, dich mit dieser Liebe zu connecten? Wann nimmst du dir Zeit, für diese Gedanken Raum zu lassen in deinem Herzen, damit du in deinem Umfeld Welt verändern kannst? Ich glaube daran, wenn du wirklich von Herzen glaubst und bereit bist, dich darauf einzulassen und das bekennst, dafür einstehst, in deiner persönlichen Gebetszeit, in der Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, vielleicht auch Leute, die für dich eher belanglos sind. Vielleicht fallen dir mal ein paar Menschen auf in deinem Alltag, an denen du heute oder die ganze Zeit einfach nur vorübergegangen bist, die du gar nicht bemerkt hast. Und ihnen einfach mit einer Haltung von Wertschätzung und Würde zu begegnen. So, wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, wirst du gerettet werden. Heißt, diese Kraft Gottes, diese Kraft der Versöhnung wird in dein Herz kommen und die Kraft der Liebe wird dich zu einem Kind Gottes machen. Und ich möchte dich einladen, auch für die nächsten Wochen hier in dieser Church oder auch für die nächsten Tage mal mit mir zu träumen. Wovon träumst du, wenn du die Kirche siehst? Wovon träumst du, wenn du die Gemeinde siehst? Was lebt in deinem Herzen? Sieh, die Liebe ist kreativ. Liebe ist innovativ. Liebe will sich entfalten. Und ich möchte heute Morgen einfach einladen. Bleiben wir einfach mal an diesem Punkt. Verwurzelt in seiner Liebe. Wie sehr bist du verwurzelt in seiner Liebe? Als zweites, wenn du diesen Herausforderungen in deinem Alltag begegnest, wie sehr bist du bereit, dich darauf einzulassen, dem zu begegnen? Und vielleicht erstmal nur es wahrzunehmen, nicht mehr wegzuschauen. Und drittens, wo sind Menschen, denen du begegnest in deinem Alltag und du wirst einige Entscheidungen treffen, ihnen anders zu begegnen als zuvor? Darf ich einladen, dass wir beten zusammen? Und ich möchte einfach mal Folgendes machen. Wir tun das nicht oft, aber hin und wieder tun wir es doch. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen gemeinsam und gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und Herr Jesus, du siehst unsere Herzen hier heute Morgen mit all den Fragen, mit aller Sehnsucht. Darf ich dir heute Morgen hier noch eine Frage stellen? Willst du weiter einfach im Strom mitfließen? Oder bist du bereit, innerlich aufzustehen, eine neue Position einzunehmen und zu sagen, ich will Teil einer Veränderung sein? Wie Mahatma Gandhi gesagt hat, sei du die Veränderung, die du dir in dieser Welt wünschst. In diesem Sinne, Gott segne dich. Amen.